Free FM.
Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz. Es gibt alle vier Wochen am Donnerstag um 17 Uhr die Sendung Eine Stunde mit. Und da begrüße ich immer einen Gast aus der Universität Ulm. Und heute haben wir den Institutsleiter des Institutes für Theoretische Physik, den Herrn Professor Dr. Martin Plenio. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön.
Sie sind noch nicht bei uns gewesen hier bei Radio Free FM. Stellen Sie sich doch mal ganz kurz mit Ihrem Werdelauf als Akademiker vor, was Sie so alles gemacht haben, bevor Sie dann, ich glaube 10 Jahre ist es jetzt schon her, ne, den Ruf nach Ulm bekommen haben.
Mhm, in der Tat, also vor 10 Jahren bin ich wieder nach Deutschland gekommen. Ich bin aber ursprünglich aus Nordhessen, habe dann in Göttingen studiert, also Diplomstudium gemacht und dort auch promoviert. Und dann bin ich ursprünglich für ein Jahr nach London gegangen mit der Humboldt-Stiftung. Die hat mich dort hingeschickt oder hinfinanziert. Und aus einem Jahr sind 15 Jahre geworden, was auch ein Zeichen ist, wie gut Großbritannien junge Leute fördert. Aber dann sind wir 2009 wieder nach Ulm gekommen, um hier nochmal was Großes aufzubauen. Und wir heißt sowohl ich als auch meine Frau, die auch Physikprofessorin ist und mit der ich gemeinsam das Institut leite.
Sehr gut, Familienbetrieb sozusagen, nicht ganz.
Ja,
doch, theoretische Physik, was muss ich mir darunter vorstellen? Sind Sie der Gegenpart vom Herrn Professor Marti, der die experimentelle Physik hat?
Also ich würde mich nicht als Gegenpart einschätzen hier. Experiment und Theorie gehören eng zusammen in Physik. Also Physik ist letzten Endes eine experimentelle Wissenschaft. Was immer wir an Theorien machen, muss auch experimentell geprüft werden. Das heißt, es ist immer wichtig, dass es da eine enge Kooperation gibt. In meinem Fall ist die Kooperation zum Beispiel sehr eng mit dem Herrn Jelezko, der Institut für Quantenoptik leitet. Gut, theoretische Physik, was machen wir da? Letzten Endes in unserem Institut beschäftigen wir uns vor allem mit Quantenphysik. Das heißt, die Physik von Dingen, die sehr, sehr klein sind, also einzelnen Atomen oder Objekten, die nur aus wenigen Atomen zusammengesetzt sind. Und wir versuchen, deren Eigenschaften zu beschreiben und dann zu schauen, wie wir sie kontrollieren können, diese Systeme, um Quantentechnologien zu entwickeln. Und dann auch zu schauen, wo diese Quantentechnologien nützlich sein können. Wo können wir sie als neue Messtechnik einsetzen? Wo können sie vielleicht als Quantenrechner oder Quantensimulator funktionieren? Oder zur Quantenkommunikation genutzt werden.
Also kann man im Prinzip sagen, diese Trennung theoretische, experimentelle Physik, ist es dann eine antiquierte Sache, wenn Sie sagen, als theoretischer Physiker müssen Sie auch immer dem Experiment standhalten? Also Sie arbeiten jetzt nicht einfach nur zu, machen die Berechnungen und schieben das dann an die Kollegen weiter. So ist es nicht, ne?
Also erstmal, Physik war schon immer so. Also seit 400 Jahren oder 500 Jahren ist Physik eigentlich so, dass es gibt Experimente, es gibt Theorie und die muss gegeneinander abgeglichen werden. Das heißt, wir Theoretiker kommen mit irgendeiner interessanten Theorie, dann muss das im Experiment geprüft werden und manchmal entdecken Experimentalphysiker etwas, was nicht verstanden wird und dann müssen sich Theoretiker darüber Gedanken machen und versuchen, mathematische Strukturen, also Theorien zu entwickeln, mit denen sich dann Experimente erklären lassen und viel wichtiger noch, neue Ergebnisse vorhersagen. Das war schon immer so eigentlich und ist auch heutzutage einfach ein ganz wichtiger Punkt.
Ist es aber nicht was eigentlich die Wissenschaftler sehr ungern machen, was vorhersagen?
Oh nein, also Physiker sind nur damit beschäftigt, Dinge vorherzusagen. Das ist ja einer der großen Erfolge der physikalischen Wissenschaften, dass wir wirklich Naturgesetze finden, mit denen wir dann die wir mathematisch formulieren und so, dass wir dann sagen können, wenn das und das und das im Experiment vorausgesetzt ist oder präpariert wird, dann wird danach das Folgende passieren und das können wir ausrechnen. Und das ist eigentlich das ganz Wichtige. Auf diese Weise überprüft man auch seine Theorie immer wieder. Wir haben eine Regel, mit der wir Voraussagen treffen und dann werden das im Experiment geprüft.
Aber jetzt kennt man ja die Naturgesetze oder es sind da noch so viele Lücken, dass immer ein Restrisiko bei Ihren Voraussagen bleibt?
Also im Moment kennen wir die, also Naturgesetze kennt man natürlich nie immer ganz zur Gänze, aber sagen wir, die Themenbereiche, mit denen ich mich beschäftige, sind ganz ausgezeichnet beschrieben durch die Quantenphysik. Also das ist dann Schrödinger-Gleichung und an solche Dinge. Und in der Hinsicht können Sie sagen, eigentlich ist alles bekannt. Wir kennen einfach die Naturgesetze in diesem Bereich. Aber diese Gleichungen, die man dann hat, sind so kompliziert, dass es immer wieder überraschende Verhaltensweisen ergibt, die wir, sagen wir mal, aus unserer Intuition vielleicht nicht so erwartet hätten. Und speziell passiert das, wenn man nicht nur ein einzelnes Quantensystem betrachtet, sondern wenn man mehrere, 3, 4, 5, 10, 20 in kontrollierter Weise zusammenbringt, dann gibt es ganz neue Phänomene, die man aus den Gleichungen nur sehr schwer beschreiben kann. Es geht zwar, aber sehr schwer. Und die man auch intuitiv oft nicht so erwartet. Und von daher ist noch vieles Neues drin.
Das ist ja schön. Also dann doch wie überall anders auch bei der Wissenschaft. Wir haben noch viele, viele Fragezeichen. Eine Sache, wo Sie sich ganz konkret mit beschäftigen, wo man auch dann die Anwendung sehen kann, ist die Sache mit den Berechnungen von einem MRT. Da denkt man jetzt ja zunächst mal nicht, dass man da einen Quantenphysiker braucht, aber man braucht den anscheinend, oder?
Absolut. Also ein MRT misst in Ihrem Körper eigentlich das Verhalten von einzelnen Kernspins. Also jeder für sich und dann eine große Menge davon. Letzten Endes, was in einem MRT passiert, also wenn Sie da in eine MRT-Röhre reingeschoben werden, dann werden Sie in ein großes, starkes Magnetfeld geschoben, also bis zu 7 Tesla stark. Und in diesem Magnetfeld richten sich die kleinen magnetischen Momente von Wasserstoffatomen in Ihrem Körper in eine bestimmte Richtung aus. Und dann misst man letzten Endes die Bewegung, die Rotation von diesen Kernspins um die Magnetfeldachse. Und je schneller, je größer das Magnetfeld, desto schneller rotieren sie. Und wenn man jetzt in einem MRT einen Magnetfeldgradienten anlegt, das heißt, an einer Stelle ihrem Körper ist das Magnetfeld größer, an einer anderen Stelle ist es kleiner, dann rotieren diese Spins an verschiedenen Stellen in ihrem Körper mit verschiedenen Frequenzen. Und das kann man messen. Und dann kann man räumlich aufgelöst in ihrem Körper schauen, wo sind viele Wasserstoffatome, wo sind wenig Wasserstoffatome. Und daraus kann man Strukturen in ihrem Körper sehen. Und dann macht man schöne Bilder, mit denen der Arzt dann wirklich in das Innere ihres Körpers hereingucken kann. Und das funktioniert letzten Endes darüber, dass wir einzelne Spins, das Verhalten von einzelnen Spins in ihrem Körper verstehen müssen. Und das ist Quantenmechanik.
Das bedeutet, dass die Bilder in Anführungszeichen jetzt nur auf Wasserstoffatomen beruhen. Mehr braucht man dafür nicht.
In diesem Fall, also heutzutage wird es vor allem mit Wasserstoffatomen gemacht. Man kann das Gleiche auch mit Kohlenstoff oder mit anderen Atomen machen, aber in Ihrem Körper, der größte Teil von Atomkernen, die in Ihrem Körper sind, sind Wasserstoffatome. Also sie bestehen zu, was weiß ich, 2/3 aus Wasser und Wasser hat 2 Wasserstoffatome drinne. Das heißt, ein ganz erheblicher Teil ihres Körpers ist einfach Wasserstoff.
Und dann wird es wieder umgewandelt in ein Bild sozusagen. Ja. Und kannst du irgendwelche Fehler geben, dass man so ein Atom nicht das macht, was sie vorhergesehen haben, oder dass es bei der Übertragung Fehler gibt?
Also das ist vielleicht nicht ganz so das Problem. Das Problem ist ein anderes. Das Problem ist eine Frage der Sensitivität. Man kriegt zwar ganz wunderbare Bilder, aber man kann keine Strukturen auflösen, die zum Beispiel von der Größe einer einzelnen Zelle sind. Und der Grund dafür ist, dass das Signal, das aus ihrem Körper kommt, also von diesen Kernspins, sehr, sehr klein ist. Und warum ist das so? Weil diese magnetischen Momente, also von diesen Spins, von ihrem Wasserstoffatom, sind zufällig ausgerichtet. Ungefähr in so einem normalen MRT ist es so, dass von 200.000 Wasserstoffatomen 100.000 nach oben zeigen, also Magnetfeld nach oben, und 100.001 zeigen nach unten. Das heißt, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben einen Stabmagnet, Sie haben einen Stabmagnet, wo das grüne Ende nach oben zeigt, einen Stabmagneten, wo das grüne Ende nach unten zeigt. Sie halten die nebeneinander, ganz nah aneinander, dann haben Sie draußen fast überhaupt keine magnetische Kraft mehr. Die gleichen sich aus. Das heißt, aus diesen 200.000 Atomen, von denen ich gesprochen habe, hat man eine Differenz von nur einem einzigen. Das heißt, diese 200.000 Atome geben nur das Signal von einem einzigen Atom netto. Das heißt, es fehlt, wir könnten viel, 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 viel stärkere Signale bekommen und dadurch auch viel kleinere Strukturen auflösen, wenn wir die Atome in ihrem Körper ausrichten könnten, also die Atomkerne.
Woher weiß man, wie sich die Atome ausrichten? Und ist es eine Chaostheorie, Zufall?
Das ist einfach statistisches Gleichgewicht. Man kann das ausrechnen, wenn man eine gewisse Temperatur hat und ein gewisses Magnetfeld, dann kann man ausrechnen, wie viel Atome im Mittel nach oben zeigen und wie viel nach unten zeigen.
Und warum Atome nach oben und nach unten zeigen, so viel weiß man noch nicht. Oder ist es einfach Zufall?
Das ist also für jedes Einzelne ist es Zufall. Aber wenn man große Anzahl von Atomen hat, dann weiß man, im Schnitt sind so viele zeigen nach oben und so viele zeigen nach unten. Und die flippen auch hin und her. Also die sind Spin, der nach oben zeigt, nach einer Sekunde später ist er vielleicht unten. Mhm. Und das wackelt hin und her. Aber man weiß halt, was im Durchschnitt passiert.
Und man kann die nicht dressieren, dass die alle mal eine Zeit lang nach oben schauen.
Genau das ist, was wir in unserer Forschung erreichen wollen. Wir wollen in der Tat Methoden entwickeln, oder wir entwickeln in der Tat schon Methoden, mit denen wir außerhalb des Körpers Flüssigkeiten oder Materialien nehmen. Und in diesen Materialien richten wir alle Kernspins, also all diese kleinen magnetischen Momente, in eine Richtung aus. Und dann nehmen wir dieses Material und wollen das in den Körper injizieren. Und dieses Material wird dann tatsächlich in so einem Magnetresonanztomographen dann ein viel, viel größeres Signal geben. Wenn alle Spins ausgerichtet sind, gibt das ein 100.000-mal größeres Signal als die Kernspins, die in ihrem Körper drin sind.
Aber Sie können ja nicht im ganzen Körper dieses Material einsetzen.
Nein, das braucht man auch nicht. Wenn wir zum Beispiel daran interessiert wären, von einem, sagen wir mal, wir haben einen Krebspatienten und da ist ein Tumor. Und wir würden jetzt gerne herausfinden, ob dieser Tumor gutartig oder bösartig ist oder in welchem Entwicklungsstadium er ist, dann wollen wir nicht den ganzen Körper abbilden, sondern wir wollen nur diesen kleinen Tumor abbilden. Das heißt, wir könnten solche Moleküle, die polarisiert sind, also wo die Kernspins ausgerichtet sind, wir können diese Moleküle in diesen Tumor injizieren. Und wenn das Moleküle sind, die, sagen wir, die Tumorzellen benutzen, um Stoffwechsel zu betreiben, also um sie zu verdauen sozusagen, dann können wir tatsächlich diese Stoffwechselprozesse räumlich aufgelöst mit dem MRT sehen. Und das ist wichtig, um zu entscheiden, ist das ein gutartiger Tumor, ist das ein bösartiger Tumor, wächst der noch, hat der schon aufgehört zu wachsen, wenn wir Chemotherapie machen, ist der Stoffwechsel vom Tumor schon reduziert oder ist er völlig unbeeindruckt von der Chemotherapie. Und all diese Dinge kann man nur sehen, wenn man diese Moleküle gezielt injizieren kann und sie vorher polarisiert sind, sodass sie ein viel, viel größeres Signal geben. Weil sonst mit unpolarisierten Molekülen könnte man in einem normalen MRT einfach überhaupt nichts sehen.
Und das funktioniert schon?
Wir sind im Moment auf der Stufe, wo wir Methoden entwickeln und auch experimentell aufbauen, mit denen wir Polarisation erzeugen. Und das funktioniert, aber wir müssen natürlich noch den Schritt gehen, das in Mäusen und letzten Endes dann auch in Menschen auch auszuprobieren.
Wie polarisiere ich jetzt die Atome? Wie schaffe ich es jetzt, denen außen im Versuch beizubringen, ihr schaut alle nach oben?
Ja, das ist in der Tat etwas aufwendig. Den Trick, den wir benutzen, der geht darüber, dass wir auf der einen Seite diese Atomspins haben. Das sind Kernspins, die sitzen in einem Material. Und in der Nähe von diesen Kernspins haben wir auch sogenannte Elektronenspins. Das sind auch magnetische Momente, aber die sind 1000-mal größer ungefähr. Die gehören zu Elektronen. Und die sitzen in etwas, das nennt sich ein Farbzentrum in Diamant. Das ist ein kleiner Gitterdefekt, in dem diese Elektronen sitzen. Und diese Elektronen kann ich mit Laserlicht polarisieren. Da gebe ich einfach einen kurzen Lichtpuls drauf und dann gibt es eine atomare, eine Dynamik von diesen Elektronen. Und am Ende stellt sich heraus, dass nachdem so ein Laserpuls eine Mikrosekunde lang gewirkt hat, sind diese Elektronenspins zu 90% polarisiert. Also 90% von denen zeigen jetzt in eine Richtung nach oben.
Permanent?
Nein, für eine gewisse Zeit. Das hält für eine Millisekunde ungefähr. Aber das ist die Zeit, die wir jetzt haben, um diese Ausrichtung von den Elektronenspins auf die Kernspins zu transferieren, also sozusagen zu kopieren. Und dafür brauchen wir Mikrowellen, also so Mikrowellen, so wie sie in der Küchenmikrowelle ungefähr sind. Mit denen kann man die Elektronenspins rotieren und man kann auch die Kernspins rotieren und sie ganz gezielt in eine sehr präzise choreografierte Bewegung bringen, sodass tatsächlich Energie, und das heißt in diesem Fall Polarisation, zwischen den Systemen ausgetauscht wird. Und wie man das dann genau macht, das muss ein theoretischer Physiker ausrechnen und analysieren und verschiedene Protokolle entwickeln, um diesen Prozess schnell und effizient und präzise zu gestalten. Und wenn man diese Polarisation transformiert hat, dann schießt man wieder den Laserpuls auf das Elektron, richtet es wieder aus, transferiert wieder und wiederholt das viele, viele Male, bis alle Kernspins, die um so einen Elektronenspin drumherum sind, ausgerichtet sind.
Das heißt, da haben Sie ein bisschen um die Ecke gedacht, weil es mehrere Zwischenschritte notwendig sind, um es dann zu bekommen.
Ja.
Jetzt wäre es doch einfacher, wenn ich das nicht außerhalb mache, sondern direkt die Elektronen im Körper damit beschieße.
Das braucht eine besondere Sorte von Elektronen. Also das müssen Elektronen sein. Also in Ihrem Körper, sagen wir mal, gibt es nicht so viele freie Elektronen. Das mag der Körper auch nicht so. Mhm. Das ist also deutlich besser, das außerhalb des Körpers zu machen. Und zudem, in Ihrem Körper ist es etwas schwierig, einen Laserstrahl hereinzuführen. Das könnte man vielleicht auf der Hautoberfläche machen. Aber wenn wir tief in Ihren Körper rein wollen, da können wir keinen Laser reinschießen. Und Licht ist wichtig in diesem Fall. Also Licht braucht man, um die Elektronen zu polarisieren. Und das Gleiche gilt auch für Mikrowellen. Mikrowellen, wie Sie ja von Ihrer Küche auch wissen, Mikrowellen heizen auch Ihr Essen auf. Das heißt, wenn wir da nicht aufpassen und starke Mikrowellen in Ihren Körper strahlen, könnte es auch passieren, dass wir sozusagen Ihren Körper erwärmen. Das sind viele Dinge, die wir vermeiden wollen. Mhm. Und deshalb ist es günstiger, dass außerhalb vom Körper kleine Flüssigkeits- oder Materialmengen zu polarisieren und danach zu injizieren. Und dann kann man auch außerhalb des Körpers einen richtig starken Laser nehmen und richtig intensive Mikrowellen. Das stört dann alles nicht. Und wenn das dann fertig ist, dann kann man das einfach.
Und das Ergebnis Ihrer Forschung wäre dann eine Flüssigkeit, die ich dann lokal in den Körper injizieren kann, wo ich dann die statistische Wahrscheinlichkeit so ansetze, dass die sich alle so ausrichten, dass ich keine Fehlberechnung mehr beim MRT habe.
Also ich würde das nicht Fehlberechnung vom MRT nennen. Es ist einfach, man bekommt einfach viel mehr, viel stärker, viel größeres Signal. Mhm. Ja, das heißt, das, was man sehen will, ist stärker, während das Rauschen, das man sonst noch so hat in ihrem Körper, bleibt auf dem gleichen Niveau. Und dann hat man einfach besseres Verhältnis zwischen Signal und Rauschen.
Und wie groß wird dann dieser Teil im Körper sein? Also wenn ich jetzt mal die ganze Schulter brauche, wegen irgendwelchen Bänderverletzungen oder sowas, oder das ist noch sehr, sehr klein.
Eher aktuell. Klein. Also wir denken da schon eher an einen kleinen Tumor, also vielleicht einige Zentimeter. Mhm. Man könnte sich auch vorstellen, sowas anzuwenden, um das Herz zu untersuchen. Also wenn Sie zum Beispiel ins Krankenhaus gehen, weil sie Brustschmerzen haben und sich Sorgen machen, dass sie einen Herzinfarkt hatten, dann werden sofort alle möglichen Tests gemacht. Und hier könnten wir auch wieder schauen, wie ist denn der Stoffwechsel dann im Herzen, und kann man sehen, ob wo der Herzmuskel geschädigt ist, wo er noch in Ordnung ist, und ob, wenn er geschädigt ist, ob er irreversibel geschädigt ist oder eben nicht oder noch rettbar ist. Und das informiert halt den Arzt, und damit entscheidet er, was zu tun ist.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie lieben Prognosen. Wann ist es soweit? Wann ist es zugelassen?
Das wird noch ein paar Jahre dauern. Das ist also speziell bei Anwendungen im Menschen, muss man sehr darauf achten, dass natürlich ein ganz langwieriger Prozess gemacht werden muss, in dem sichergestellt wird, dass die Methode, die man jetzt anwendet, keine schädlichen Nebenwirkungen hat. Das ist auch einer der Gründe, warum Medizinentwicklung so lange dauert, dass man eben auch durch diesen regulatorischen Prozess durch muss. Man will die Leute ja nicht aus Versehen vergiften.
Das bleibt ja dann auch im Körper drin, ne? Also das heißt, es geht ja nicht wieder raus.
Das ist richtig. In dem Fall wäre es aber wohl harmlos. Also wenn man wirklich nur die Moleküle, die man injizieren will, auch in den Körper bringt, das sind eigentlich Moleküle, die sowieso schon im Körper vorhanden sind. Also die nennen sich Pyruvate. Das sind Moleküle, die die Zellen verdauen. Das Problem ist eher, dass man oft dann auch Verunreinigungen hat. Und wenn die natürlich auch in den Körper kommen, dann muss man arg aufpassen, was damit passiert.
Gut, dann haben wir jetzt mal eine Anwendung gehört, was ein theoretischer Physiker so macht in der Quantenphysik. Jetzt machen wir eine ganz kurze Pause hier bei der Sendung Eine Stunde mit dem Herrn Professor Dr. Martin Plenio vom Institut für Theoretische Physik. Und dann machen wir gleich weiter und reden mit unserem Gast. Kurz dran bei mir bei Radio Free FM.
Free.
So, zurück eine Stunde mit dem Professor Dr. Martin Plenio. Er ist vom Institut für Theoretische Physik. Und was er uns im ersten Teil erklärt hat, klang gar nicht so theoretisch. Es klang schon sehr anwenderfreundlich und kommt ja dann letzten Ende uns allen zugute. Und jetzt gibt es noch ein ganz, ganz großes Thema, dass die Quantenphysik oder zumindest in den Mainstream beobachten, die Quantenphysik sehr, sehr stark beschäftigt. Das ist der mittlerweile schon fast legendäre Quantencomputer. Ja, da leisten Sie auch einen Beitrag dazu.
Ja, wir interessieren uns in der Tat dafür, vor allem aber auch im Bereich Quantensimulation, was eine sehr verwandte Aufgabenstellung ist, wo wir letzten Endes physikalischen Systemen beibringen wollen, sich wie andere physikalische Systeme zu verhalten. Und zwar stellen Sie sich vor, wir wollen ein magnetisches Material untersuchen. Eisen zum Beispiel, dann haben wir nur dieses eine Material. Wir können also zum Beispiel die Eigenschaften nicht so leicht verändern. Wir können die Gitterkonstante von dem Kristallgitter schlecht doppelt so groß machen oder halb so groß machen, weil Eisen halt einfach so ist, wie es ist. Aber für einen theoretischen Physiker, um Theorien zu prüfen, wäre es natürlich toll, wenn wir das machen könnten. Und genau so etwas will ein Quantensimulator erreichen. Hier nehmen wir zum Beispiel Atome, arrangieren sie in einer regulären Gitterstruktur, die aus Licht gemacht ist. Und dort können wir durch Änderung der Wellenlänge des Lichtes den Abstand der Atome verändern und darüber dann auch die Wechselwirkung zwischen den Atomen verändern und dadurch letzten Endes mit vielen Tricks und Kniffen das Eisen simulieren, aber eben Eisen, das eine Gitterkonstante oder einen Atomabstand von 1 Angström hat, 1,1, 1,2, 1,3, 2, 3, was immer wir wollen. Und daraus können wir natürlich dann wunderbar unsere Theorien über einen viel weiteren Parameterbereich prüfen und auch testen, ob sie wirklich korrekt sind und damit dann ein besseres Verständnis zum Beispiel für Materialeigenschaften gewinnen.
Bleiben wir beim Eisen. Was wollen Sie da testen? Ist da zu viel unbekannt noch?
Na, Eisen, also oder ein Eisen war jetzt kein so gutes Beispiel. Auch ein anderes das ist Beispiel. Nur ein Beispiel gewesen, das sozusagen jeder kennt. Aber zum Beispiel ist immer noch nicht verstanden, wie Hochtemperatur-Supraleitung funktioniert. Also Supraleitung ist ein Phänomen, das wurde vor, weiß ich gar nicht genau, vielleicht 70, 80 Jahren entdeckt. Da haben die Leute Materialien abgekühlt. Und unter einer bestimmten Temperatur ging der elektrische Widerstand schlagartig auf Null. Und das ist natürlich aufregend, weil das ist normalerweise hat jedes Material einen elektrischen Widerstand. Und wenn da kein Widerstand mehr da ist, dann heißt das auch, es sind keine Verluste mehr für elektrischen Transport da. Wenn wir das in der Alltagswelt so produzieren könnten, würden wir viel Energie sparen. Was auch einfach also für unseren CO2-Ausstoß am Ende sehr günstig wäre. Und das funktioniert in der Regel nur bei sehr tiefen Temperaturen. Sehr tief heißt minus 200 Grad, also richtig kalt. Und es ist aber vor 20 Jahren etwa, 20, 25 Jahren, hat man Materialien entdeckt, wo diese Supraleitung schon bei etwa minus 100 Grad auftritt. Und inzwischen hat man das in noch höheren Temperaturen erreicht. Immer noch deutliche Minusgrade, aber es wird immer, die Supraleitung kann auch bei höheren Temperaturen auftreten. Und es hat sich herausgestellt, dass die ursprüngliche Art der Supraleitung, die bei minus 200 Grad auftritt, die kann man theoretisch sehr gut verstehen. Da gibt es eine richtig gute Theorie, die es erklärt und da kann man Vorhersagen treffen und das passt. Die neue Hochtemperatursuperleitung versteht man nicht. Es gibt noch keine Theorie, die wirklich vorhersagen kann, das Material hat diese Hochtemperatursuperleitung, dieses Material hat sie nicht. Und noch viel wichtiger, so könnten wir die Materialien ändern, damit diese Temperatur noch höher geht. Weil der Traum wäre, dass wir supraleitende Materialien hätten, die bei Raumtemperatur funktionieren.
Und bislang wurde das dann nach Try and Error gemacht? Oder wie kam man auf diese...
Ja, das ist eine glatt richtige Aussage. Mhm. Man probiert Materialien aus. Natürlich haben Leute irgendwie Erfahrung, die haben viele Materialien ausprobiert, sehen, manche funktionieren besser als andere. Dann variieren sie die, die besser funktionieren, ein wenig. Aber letzten Endes ist es Trial and Error. Und das wollen wir natürlich vermeiden, weil so ist der Fortschritt sehr langsam.
Aus welchem Material ist es jetzt? Was ist es?
Das sind alle möglichen verschiedenen Legierungen. Das ist
also muss quasi neu geschaffen werden, zusammengesetzt werden im Labor.
Ja. Also am Anfang die normale Superleitung, die passiert also in vielen Metallen, also Aluminium, wenn man das runterkühlt, die werden alle supraleitend. Einfache Metalle sozusagen. Mhm. Aber jetzt diese neuen Materialien, das sind ganz komplizierte Strukturen.
Ganz kurz mal, kann man das erklären, warum Metalle so verlustfrei Strom leiten, wenn sie kälter werden? Was passiert dann in denen? Oder was ist dann an dem anders, wenn es 200 Grad minus hat?
Da passiert ein sehr komplizierter Effekt, wo Elektronen sich zusammenfinden und wie erklärt man das? Das ist jetzt, also was passiert ist, dass Elektronen bewegen sich ja in einem Kristallgitter, das aus positiv geladenen Kernen besteht. Und wenn ein Elektron sich dort bewegt, dann zieht es auch so ein bisschen die Atomkerne an elektrisch. Und dadurch verzerrt sich das Atomgitter ein wenig. Und da können Sie sich jetzt mal vorstellen, sehen wir mal, wenn Sie zu Hause sind, haben Ihre Matratze und Sie stellen sich auf die Matratze, dann sehen Sie, da ist jetzt eine Delle drin. Und wenn sie dann Murmeln hätten, dann würden alle diese Murmeln in diese Delle reinrollen. So, wenn jetzt noch jemand sich daneben stellt, dann ist da noch eine Delle. Und zwischen diesen beiden Dellen ist die Matratze auch ein wenig abgesenkt. Und je näher sie zusammenrücken, desto mehr wird der Zwischenraum zwischen diesen beiden Dellen abgesenkt, bis es nur noch eine ist. Das heißt, sie werden dann auch merken, wenn sie auf der Matratze stehen, dass so eine gewisse kleine Kraft sie nach innen zieht. Ja, es ist so ein bisschen nach außen ist es ein bisschen geneigt nach oben und zwischen ihnen ist die Matratze niedriger. Das heißt, es ist leichter für sie zusammenzurücken. Und das ist ein Effekt, der letzten Endes in diesem Festkörper auch passiert, dass diese Elektronen diese Gitterverzerrungen erzeugen. Und wenn da zwei Elektronen relativ nah beieinander sind und diese Gitterverzerrungen erzeugen, erfahren sie eine leicht anziehende Kraft. Genauso wie auf ihrer Matratze. Und das funktioniert aber nur, wenn die Temperatur niedrig genug ist, weil sonst, wenn die Temperatur zu hoch ist, dann sind thermische Fluktuationen und die Vibrationen von diesem Kristallgitter so stark, dass die viel größer sind als diese anziehenden Kräfte. Aber unter einer bestimmten Temperatur gewinnen diese anziehenden Kräfte, dann kommen diese Elektronen zusammen und dann können sie sich fortbewegen, ohne sich gegenseitig zu streuen.
Und die Höhe der Temperatur, die ist jetzt, also dass es dann verlustfrei funktioniert, die ist es bei verschiedenen Materialien unterschiedlich.
Das hängt davon ab, wie zum Beispiel, was die Masse der Atomkerne sind, wie stark diese Gitterstruktur ist, also sozusagen wie hart ihre Matratze ist. Wenn sie eine sehr harte Matratze haben, dann sind die Dellen kleiner, dann ist die anziehende Kraft weniger stark. Wenn sie eine sehr weiche Matratze haben, dann sind die anziehenden Kräfte stärker. Mhm. Und das ist natürlich jetzt ein sehr, sehr einfaches Bild, aber letzten Endes liegt das dem zugrunde, was in diesem Festkörper passiert und das kann man ausrechnen.
Und Ihre Idee ist dann, dass Sie verstehen, wie diese Stoffe funktionieren, dass Sie eine Legierung erschaffen können, die bei 0 Grad oder bei 30 Grad plus auch funktionieren würde.
Genau, das wäre der Traum. Mhm. Das wäre wunderbar, ja.
Und mit welchem Material forschen Sie da gerade?
Ja, es geht also bei dieser, also ich selber beschäftige mich nicht mit der Superleitung, sondern eher damit, wie kann man einen Quantensimulator bauen, der dann sozusagen solche Hochtemperatur-Superleiter modellieren kann.
Also das heißt, Sie sind einen Schritt zurück noch erstmal
sozusagen. Also Hochtemperatur-Superleitung ist richtig kompliziert. Da verstehe ich sehr, 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 sehr wenig von. Also,
aber Sie leisten die Basisarbeit, dass man das erstmal dieses Modell haben kann.
Ja, genau. Also da haben wir halt Ideen, wie man solche Simulatoren bauen kann. Und wir machen uns letztendlich darüber Gedanken, wie kann man diese atomaren Systeme in eine geordnete Struktur bringen, sie fix auf, zum Beispiel auf eine Oberfläche von einem Diamanten aufbringen, wie kann man sie kontrollieren, wie kann man die Wechselwirkungen durch Mikrowellen und Radiofrequenzstrahlen so abändern, dass sie genau einem theoretischen Modell entsprechen, von dem wir erwarten, dass dann Superleitung entstehen sollte. Und das solche Dinge spielen wir. Also unsere Arbeit ist mehr, wie baut man sozusagen den Simulator, und andere Leute würden uns dann sagen, okay, und ihr probiert jetzt diese Art von Wechselwirkung zu machen und erzeugt diese Temperatur und dieses Magnetfeld und so weiter, damit wir dann unsere Theorie prüfen können. Also wir bauen die Hardware sozusagen und andere Leute machen die Software.
Und diese Simulatoren sind dann im Prinzip Apparaturen, die Atome mit Licht oder anderen Wellen beschießen.
Richtig.
Und das können Sie so, da bauen Sie die Apparate selber oder?
Ja, um Gottes Willen.
Sie geben den Auftrag und sagen, das muss er können.
Wir machen Berechnungen, wir haben Ideen, wie man das machen kann. Wir machen Berechnungen, wir sagen voraus, wie man so ein System kontrollieren könnte. Und dann gehen wir zu unseren Experimentalphysik-Kollegen und sagen, hier, wir haben eine tolle Idee. Meint ihr, dass ihr das bauen könnt? Und dann muss man halt schauen, dann gibt es Diskussionen, wie man das machen könnte und was noch Probleme sind und was wir vielleicht nicht bedacht haben als Theoretiker, und dann entwickelt man das weiter. Also das ist zum Beispiel, was oft passiert, wenn ich mit meinem Kollegen Fjodor Zeletsko spreche, da haben wir eine Idee, wir gehen zu ihm und fragen ihn, wie das denn in der Praxis aussehen könnte, und dann fangen wir an zu diskutieren und am Ende baut er das dann manchmal.
Und dann dauert es natürlich auch wieder eine gewisse Zeit,
bis er das gebaut hat.
Jahre, und dann wissen Sie auch noch gar nicht genau, ob es dann genau so funktioniert, wie Sie es haben wollen.
Die Erfahrungstatsache ist, dass es eigentlich nie so funktioniert, wie man sich das ursprünglich gedacht hat. Aber das ist eigentlich auch das Interessante, weil dann merkt man halt einfach, da sind gewisse Begebenheiten, die einem so nicht klar waren, die man vielleicht unterschätzt hat, und dann muss man sich neue Tricks ausdenken, wie man das System trotzdem zum Laufen bringt, trotz dieser widrigen Umstände. Und in der Regel kriegt man da auch was hin. Und da muss man halt wieder nachdenken und viel diskutieren und viel im Computer simulieren. Und das ist halt ein langwieriger Prozess dann.
Was für Atome beschießen Sie? Haben Sie so Lieblingsatome oder geht das theoretisch mit allen?
Oh, das geht nicht mit allen. Also wir zum Beispiel gerne, wofür wir uns interessieren, sind zum Beispiel Kohlenstoff-13-Atome oder Fluoratome. Und der Grund ist, dass diese Atome haben einen Kernspin. Das heißt, die haben diese kleinen magnetischen Momente, genau das gleiche, das der Wasserstoff hat, die miteinander in Wechselwirkung treten. Kleine Magnete wechselwirken einfach miteinander. Also große Magnete ziehen sich auch an, kleine eben auch. Und diese Atome kann man im Magnetfeld setzen und dann kann man sie mit Radiofrequenzstrahlung, Mikrowellenstrahlung und so etwas kontrollieren. Und das Schöne ist auch, dass Kohlenstoffatome und Fluoratome und sowas kann man zum Beispiel auf Diamantoberflächen aufbringen. Und in dem Diamanten befinden sich dann Elektronenspins, die man nutzen kann, um diese Kernspins auch noch zu kontrollieren und auszulesen und zu manipulieren. Und das ist also einfach ein schönes System, das man zusammenbauen kann.
Das heißt, diese Atome, die kennen Sie schon recht gut. Mhm. Gehorchen die Ihnen jetzt immer hundertprozentig? Das heißt, sagen Sie, die haben Sie jetzt so im Griff, dass Sie da alles anweisen können, wie Sie möchten? Oder erleben Sie da auch noch Überraschungen und Widrigkeiten?
Also, es gibt da zwei Dinge, die passieren können. Auf der einen Seite können wir natürlich solche kleinen Objekte nicht perfekt kontrollieren. Nicht so wie ihr Computer oder ihr Telefon, was auf dem Tisch liegt. Das ist ja auch letzten Endes ein Computer. Dort haben wir Kontrolle über diese ganzen logischen Bits in diesem Computer. Die ist wirklich perfekt. Da gibt es fast überhaupt keine Fehler. Also da können Sie Tausende von Milliarden oder Millionen von Milliarden von logischen Operationen ausführen. Und da wird kein einziger Fehler passieren. Bei uns in diesen Quantensystemen mit diesen einzelnen Bits, da passieren leider, da ist die Fehlerrate eher 1%. Also einmal in 100 Operationen geht was schief. Und das ist einfach schon mal unvermeidlich leider, weil es einfach, sind klein, sie sind schwer direkt zu manipulieren und es gibt viele Umgebungen, die da auch zufällig drauf einwirkt. Das ist einmal ein Problem. Und da muss man halt Tricks finden, um das möglichst effizient zu gestalten und fehlerfrei. Und das andere, was eigentlich das viel Interessantere ist, wenn man viele von solchen kleinen Systemen zusammenfügt, dann beginnen sie sich ganz anders zu verhalten als einzelne Systeme selber. Das ist das Gleiche bei der Supraleitung. Das war auch eine Überraschung. Das Supraleitung gibt es nicht, wenn man nur einzelne Atome betrachtet. Da braucht man ein ganzes Material mit Millionen und Abermillionen von Atomen und Elektronen. Und dann beginnen sie sich auf eine Weise zu verhalten, die man so aus den Gleichungen zunächst erstmal nicht erwartet hätte.
Weil es dann zu komplex ist alles?
Es ist einfach zu komplex. Und das kann man nicht mehr so im klassischen im Computer modellieren. Und dann können Überraschungen auftreten. Und dann muss man das entweder analytisch beschreiben können oder so weit vereinfachen, dass man es analytisch beschreiben kann oder eben modellieren kann. Aber da gibt es einfach oft Überraschungen.
Wie weit stehen Sie am Anfang, prozentual gesehen, dass Sie sagen, so viel braucht man noch, bis man es ganz versteht? Oder ist es gar nicht zu erwarten, dass man es ganz versteht?
Aber man wird nie alles ganz verstehen. Sie meinen jetzt den Quantensimulator oder die Welt an sich?
Ich meine ganz speziell das Verhalten dieser Atome, wenn man die potenziert. Wenn Sie sagen, das kleine System,
immer wieder Überraschung
das kleine geben. System kann ich recht gut beschreiben, aber sobald es dann rausgeht, nimmt es exponentiell zu.
Da wird es immer wieder Überraschungen geben. Okay. Immer wieder. Also das ist, da gibt es einfach so viel Dinge, die passieren können, wenn Sie Millionen oder Milliarden von Atomen zusammenfügen. Das hat so viele Facetten und so viele Parameter, da können Sie nicht erwarten, dass Sie einfach alles verstehen.
Wäre es dann irgendwann mal möglich, weil Sie haben jetzt am Anfang das Beispiel Eisen, bleiben einfach mal dabei, ob es jetzt wichtig ist oder nicht, ja. Egal. Aber wäre es dann möglich, irgendwann mal, dass Sie sagen, Sie haben die Struktur jetzt so sehr abgebildet, dass Sie die 1:1 nachbilden können und dann eben auch, wie Sie haben wollen, verändern, um das Material besser Bescheid zu wissen? Wäre das möglich in absehbarer Zeit?
Ich würde sagen, also es gibt schon Experimente für Quantensimulatoren, noch sehr, sehr relativ einfach. Also der Herr Denschlag hier an der Uni macht sowas auch. Ich würde sagen, vielleicht in 10 Jahren können wir tatsächlich so weit sein, dass wir mit diesen Geräten, mit solchen Quantensimulatoren, dann auch tatsächlich Dinge entdecken, die wir so zunächst vielleicht nicht vorhersagen konnten.
Also schon mal eine gute Zeit
also,
eigentlich.
Also als grobe Schätzung, ja.
Und der Quantencomputer, wann geht der in Serie?
Je nachdem, wie groß Sie ihn haben wollen.
Dass er für Ihre Arbeit nützlich ist, sage ich mal.
Also bis Sie einen Quantencomputer haben können, der wirklich Fragen beantworten kann, die wir nicht auf andere Art berechnen können, würde ich sagen, könnte es durchaus noch 20 Jahre dauern. Ohne weiteres. Also es gibt ja jetzt in der Presse viel Aufregung über den Google Quantum Computer, aber da muss man natürlich realistisch sein, das ist ein Gerät, das besteht aus 53 Bits. Um das mal ins Verhältnis zu setzen, Ihr Mobiltelefon hat vielleicht, 60 Milliarden Bits ungefähr. Also er ist schon mal deutlich kleiner. Und außerdem funktioniert er so gar nicht fehlerfrei. Die Fehlerraten in diesen logischen Gattern, die man dort ausführt, die sind immer noch viele Prozent. Und was man erreichen muss, ist letzten Endes, man muss ein Gerät haben, was aus zumindest mal Hunderttausenden von diesen Quantenbits besteht. Und jedes logisches Gatter und jede Operation, die man ausführt auf diesem Computer, muss eine Fehlerrate haben, die vielleicht ein Tausendstel ist oder besser ein Zehntausendstel. Und wenn man das hat, dann kann man diese einzelnen Komponenten so zusammensetzen, dass diese 10.000 oder 100.000 physikalischen Komponenten ein logisches Bit verkodieren oder darstellen, das dann vollkommen fehlerfrei ist. Das genauso gut funktioniert wie diese Bits in Ihrem Telefon. Und wenn man das hat, dann kann man viele von diesen Systemen, die aus Hunderttausenden von Atomen bestehen, zusammenfügen und einen großen Computer bauen.
Was wäre da jetzt die konkrete Arbeit der Physik? Muss ich da jetzt genauere Instrumente bauen oder muss ich größere Instrumente bauen oder muss ich die Materialien erforschen?
Man muss bessere Materialien machen, man muss genauere experimentelle Aufbauten machen. Man muss aber auch theoretisch Tricks finden, wie man Rauschen und Störeinflüsse aus der Umgebung unterdrücken kann in einer kontrollierten Weise, indem man zum Beispiel externe Magnetfelder, Laserstrahlen, Mikrowellenstrahlen benutzt, um das System zu kontrollieren, schnell zu rotieren, um zum Beispiel störende Einflüsse aus der Umgebung einfach herauszumitteln. Und das ist also wirklich ein Wechselspiel von Materialwissenschaften, Experimentalphysik und theoretischer Physik. Und die müssen alle zusammenkommen, vielleicht auch noch Chemie auch noch dazu. Und das wird ein langwieriger Prozess, bis man wirklich Systeme hat, die so robust sind, dass man daraus wirklich einen großen Quantencomputer bauen kann.
Ist aber von der Prinzip der Forschung dann ja auch ähnlich, wie Sie am Anfang des MRT erzählt haben. Da macht man die gleichen Sachen, da steht man vor den gleichen. Also jetzt ja. In der Umsetzung nicht, aber vom Grundprinzip her ist es die gleiche Problematik.
Es ist immer das Gleiche. Wir wollen kleine Quantensysteme kontrollieren und das so gut wie möglich können. Beim MRT haben wir den Vorteil, da ist es uns egal, ob da irgendwie 10% Fehler passieren, zum Beispiel ob die Polarisation jetzt 90 oder 95% ist, es spielt gar keine so große Rolle. Der Unterschied ist zwischen dem, was normalerweise in Ihrem Körper ist, das ist 1 durch 100.000 und ob wir dann von 1 durch 100.000 auf 90% oder 95% kommen. Das ist nicht mehr so.
Aber beim Quantencomputer muss
da
es sitzen.
Da ist es wichtig. Da muss es sitzen. Also stellen Sie sich vor, wenn Ihrem Telefon jede hundertste Operation falsch laufen würde. Ihr Telefon macht viele Millionen von Operationen pro Sekunde. Das würde einfach nicht funktionieren. Mhm. Ja. Also da muss noch viel Arbeit reingesteckt werden. Das sind zwar jetzt tolle Fortschritte, die gemacht worden sind. Die haben aber, das muss man sich auch vor Augen halten, das hat letzten Endes etwa 25 Jahre gedauert, bis man von den ersten Ideen bis zu dem System, das Google jetzt gebaut hat, gekommen ist. Ja. Und die ersten Ideen waren noch in einem völlig anderen physikalischen System. Und da können auch noch viele Überraschungen bestehen. Also die Technologie, die Google jetzt benutzt, wird garantiert nicht die Technologie sein, aus der in 20 Jahren der tolle, richtige Quantencomputer gebaut sein
ist
wird.
Aber natürlich nötig, um die Schritte zu vollziehen, um dahin zu kommen.
Und man muss sehen, wie weit kann man es treiben. Vielleicht findet man noch viele Tricks und man wird überrascht. Und man muss einfach schauen, wie weit man es treiben kann. Wo hakt es? Und dann hat man noch eine viel bessere Idee, welches neue System vielleicht einfach viel günstiger wäre.
Dafür. Also klassisches wissenschaftliches Arbeiten.
Ja.
Sehr gut. Machen wir noch eine ganz kurze Pause, dann haben wir noch der dritte Slot mit dem Herrn Professor Dr. Martin Plenio vom Institut für Theoretische Physik. Hier dranbleiben bei Radio Free FM. So, zurück eine Stunde mit bei Radio Free FM. Zu Gast heute der Professor Dr. Martin Plenio vom Institut für Theoretische Physik. Das haben wir ja gelernt, dass es vom Prinzip her immer die gleiche Art der Forschung ist. Die Einsatzgebiete, die variieren dann. Ein Einsatzgebiet, was Sie auch noch haben, wo es sehr, sehr viele praktische Anwendungen gibt, ist, wenn Sie sich die Proteine im Körper untersuchen. Was machen Sie denn da oder wo kommt es dann alles zu tragen?
Also was uns dabei interessiert, also es gibt eigentlich zwei Aspekte, die uns daran interessieren. Auf der einen Seite ist es einfach aufregend, einzelne Proteine im Körper beobachten zu können. Und dafür bauen wir oder entwickeln wir halt Quantensensoren, um das zu tun. Das ist auch viel in Zusammenarbeit mit dem Fyodor Zhelezko am Institut für Quantenoptik. Und auf der anderen Seite sind wir auch sehr daran interessiert, zu verstehen, wie solche Proteine auf ganz kleinen Längen und Zeitskalen tatsächlich funktionieren und welche Rolle dort eventuell Quantenphysik spielt. Und das kann Auswirkungen haben oder es kann als relevant für Prozesse wie Photosynthese, das heißt, wie alle Pflanzen aus Sonnenlicht und letzten Endes Wasser und Kohlendioxid ihre Bausteine zum Leben aufbauen. Der Magnetfeldsinn von Vögeln wird eventuell durch solche Prozesse erklärt. Unser Geruchssinn hat eventuell auch eine quantenmechanische Komponente. Anästhesie eventuell. Also es gibt eine ganze Reihe von nicht gut verstandenen Prozessen in der Natur, wo tatsächlich quantenmechanische Prozesse eventuell eine entscheidende Rolle spielen.
Was machen dabei die Physiker? Beobachten die das Ganze oder manipulieren sie schon wieder?
Zunächst mal nehmen wir die Beobachtungen anderer Leute und modellieren. Das heißt, wir versuchen Erklärungsmodelle zu finden, quantenmechanische Modelle, berechnen die dann, versuchen zu reproduzieren, was im Experiment gesehen worden ist und wieder viel wichtiger, versuchen eben auch neue Experimente vorherzusagen oder neue Experimente vorzuschlagen und die Ergebnisse vorherzusagen, sodass wir dadurch unsere Modelle besser testen können. Das ist immer nicht immer ein großer Unterschied. Auf der einen Seite etwas zu erklären, was schon da ist, das kann man oft machen, indem man Parameter hin und her dreht, bis es halt passt. Aber etwas vorherzusagen, was vorher noch nicht gemessen worden ist, ist viel schwieriger, weil wir dann eben wirklich uns sicher sein müssen, dass unser theoretisches Modell tatsächlich richtig ist und passt und dass alle Parameter stimmen. Und das ist ein viel, viel schwierigerer Test, als etwas, was gemessen wurde, zu reproduzieren.
Das bedeutet ja aber, dass unsere Welt um uns herum doch sehr, sehr komplex ist. Mhm. Wenn wir jetzt noch nicht mal, ich sage mal, das, was jeder Grashalm permanent macht, scheinbar mühelos, ja, noch nicht eigentlich wirklich verstanden haben, was bei ihm dann passiert.
Oh, viele Teile verstehen wir, aber es gibt eben, wie bei allen Naturwissenschaften, immer noch Teile, die nicht wirklich verstanden sind. Und oft ist das Problem dabei auch, dass es schwer ist, diese Prozesse experimentell zu untersuchen. Die sind zum Beispiel oft sehr schnell. Wenn um wieder auf Ihr Mobiltelefon zurückzukommen, da dauert eine logische Operation, sagen wir mal, oder Sie machen 1 Milliarde logische Operationen pro Sekunde. Das heißt, eine braucht 1/1 Sekunde. In dieser Zeit passieren die Prozesse, für die wir uns im Körper interessieren, 10 hoch 6 Mal, also 1 Million Mal. Also sie sind noch 1 Million Mal schneller als das, was in Ihrem Telefon passiert. Und das ist extrem schnell. Und um das zu sehen, braucht man auch sehr, sehr clevere und sehr gute experimentelle Technologie. Und die hat sich eigentlich erst in den letzten 10 Jahren oder so etwas wirklich durchgesetzt sozusagen oder ist so weit entwickelt worden, dass sie tatsächlich einsetzbar ist in den biologischen Systemen.
Wie bekommt man diese Geschwindigkeit in den Griff?
Oh, schnelle Laserpulse. Ganz kurze, schnelle Laserpulse. Also mit Laserpulsen kann man tatsächlich 10 hoch minus 15 Sekunden auflösen. Das heißt, das ist so viel wie eine Sekunde in 100 Millionen Jahren aufzulösen.
Und mit so einem Impuls können Sie bei ihm im Institut oder Ihre Kollegen können Körper damit beschießen, mit so einem kurzen Impuls?
Das wird in der Regel nicht im Körper gemacht, sondern man nimmt die relevanten Proteine aus so einer Pflanze heraus, tut sie in eine Kanüle und dann schießt man mit dem Laser drauf. Und in der Tat, da werden diese Laserpulse draufgeschossen und es wird dann gemessen, wie das System auf diese Laserpulse reagiert. Und da haben sich halt vor 10 Jahren etwa experimentelle Ergebnisse gegeben, die sehr überraschend waren, die darauf hindeuteten, dass tatsächlich dort auch die Dynamik eben nicht so stattfindet, wie wir das im klassischen Leben finden, wie so Fußbälle durch die Welt fliegen, sondern tatsächlich, wo Teilchen sich auch wieder wie Wellen verhalten. Und das bedeutet, dass wir wirklich neu darüber nachdenken müssen, wie auf diesen Zeitskalen biologische Prozesse ablaufen und tatsächlich die Quantenmechanik da wirklich mit in Betracht ziehen. Und das ist was ganz Neues und das ist dementsprechend auch sehr interessant und aufregend.
Und wie bei allen anderen Sachen kämpfen Sie gegen die Komplexität und gegen die Geschwindigkeit.
Allerdings, ja.
Das sind so Ihre Gegner, wenn man das mal so sagen darf.
Das sind unsere Gegner, aber auch unsere Freunde, weil die Komplexität macht es natürlich auch viel interessanter und erzeugt auch Phänomene, die man vielleicht vorher nicht so erwartet
hat. Und macht die Vorhersage natürlich umso spannender, aber natürlich auch umso schwieriger.
Allerdings, ja, man braucht große Computer dafür und viel Gehirnschmalz, um dann tatsächlich in der Lage zu sein, das so vernünftig zu modulieren.
Also, Schauen wir nochmal in die Zukunft. Quantencomputer, haben Sie gesagt, 25 Jahre, ohne Sie jetzt darauf festlegen zu wollen, von der Grundidee her. Was sind so noch für große Sachen, wo Sie sagen, die kommen können? Einfach nur mal so kurz anreißen, was so bevorsteht.
Was ich denke, was auch noch dieses Jahrhundert zumindest passieren kann, ist, dass wir neue Naturgesetze finden. Also die letzten 100 Jahre etwa haben wir eigentlich mit Quantenmechanik gearbeitet. Ja, also die wurde vor etwa 100 Jahren von so Leuten wie Born, Heisenberg, Schrödinger und so weiter entdeckt und entwickelt. Und seitdem passt die einfach. Gleichzeitig ist vor 100 Jahren durch Einstein auch die Relativitätstheorie gefunden und formuliert worden. Und speziell die allgemeine Relativitätstheorie. Und wir wissen immer noch nicht, wie wir diese beiden theoretischen Konstrukte in eine Theorie zusammenfügen können. Die passen einfach nicht zusammen. Wir wissen nicht, wie wir das konsistent beschreiben können. Und die Hoffnung ist jetzt, dass wir durch die Entwicklung der Quantentechnologien auch sehr mehr präziser messen können und vielleicht auch tatsächlich das erste Mal Phänomene messen können, die sowohl der allgemeinen Relativitätstheorie als auch der Quantenmechanik widersprechen, so dass wir eine neue Theorie formulieren müssen. Und ich denke, das könnte auch in den nächsten, vielleicht erlebe ich es noch, also vielleicht in 25, 30, 40 Jahren könnte das passieren.
Wäre ja aber absolut revolutionär dann.
Das wär die größte Entdeckung in den physikalischen Wissenschaften des Jahrhunderts, ja.
Wunderbar, dann da freuen wir uns dann drauf, wenn es sowas gibt. Und wenn wir das dann auch nachvollziehen können als Nicht-Physiker.
Wird schwierig sein, aber es wird wahrscheinlich auch gehen. Also selbst die Quantenmechanik kann man auch so grob, also selbst als Laie ein Gefühl für entwickeln, wenn man ein wenig Anstrengungen reinsetzt.
Ein bisschen haben wir ja in der vergangenen Stunde reinschnuppern können in Ihre Arbeit, die sehr schnell und sehr komplex, also die Arbeit nicht, aber was Sie dann für die Produkte, die Geschwindigkeit und die Komplexität ja sehr, sehr enorm sind, was man da machen kann. Sehr schön. Vom Institut für Theoretische Physik war hier der Herr Professor Dr. Martin Plenio. Ich bedanke mich für Ihren Besuch. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer weiteren Arbeit und dass wir dann alle davon profitieren, vom MRT, vom Quantencomputer und von den anderen Prozessen, die Sie mit Ihrer Forschung unterstützen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da gewesen sind.
Ja, gerne.
www.freefm.de